Hallo,
wir sind Katharina
und Rüya. Willkommen zu unserem Podcast Stille Nacht.
Hier treffen zwei Expertinnen zu den Themen Säuglingsernährung und Kinderschlaf aufeinander.
Wenn wir dir dabei helfen können, dein Leben als Mama besser genießen zu können, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wunderschönen guten Morgen. Bei uns ist es morgen, bei euch weiß ich nicht, wie spät es ist, wenn ihr euch das jetzt anhört. Aber wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge bei Stille Nacht. Und ich begrüße auch dich, Katharina.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, es ist blöd, wenn jetzt jemand sich das, die meisten hören sich wahrscheinlich an in der Einschlafbegleitung irgendwann am Abend.
Oder
aber egal.
Wenn es rauskommt.
Genau, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Ja. Wir begrüßen euch auf alle Fälle, egal wie spät es bei euch ist. Und heute erwartet euch auch etwas ganz Spannendes, weil wir haben eure Fragen gesammelt. Und da sind wirklich einige gekommen und haben versucht, so einen schönen Mix zu schaffen aus so Mutterschaftsthemen und Stillthemen und auch Schlafthemen. Und da werden wir uns jetzt abwechseln. Und ich würde vielleicht dich gleich bitten, Katharina, dass du anfängst mit deiner ersten Frage.
Vielleicht noch kurz vorab, wer jetzt nicht weiß, woher wir uns die Fragen heraus aus den Fingern gesaugt haben. Wir haben es uns nicht ausgedacht, sondern wir haben auf Instagram, wo wir ja viel tätig sind, Fragensticker reingestellt und haben gesagt, stellt uns doch mal eure Fragen. Und genau, ich würde jetzt mal mit der ersten Frage beginnen, wenn das okay ist. Die geht auch fast so ein bisschen in deine Richtung, Rüya. Weil du da vielleicht sogar noch fachlich besser aufgestellt bist als ich. Und zwar hat jemand geschrieben, Baby hat linke Brust viel lieber als rechte, ist auch optisch zu sehen. Was tun langfristig? Also die Frage zielt ab in die Richtung, wird es wieder wie vorher nach dem Abstillen oder ist das jetzt so ein Stein gemeißelt? Vielleicht geht es auch vielen Frauen so, dass die in der Stillzeit feststellen, nochmal ganz kurz, bevor ich dich anfangen lasse, ich glaube, die Brust verändert sich. Auch schon durch die Schwangerschaft, richtig?
Genau.
Und, in der Stillzeit, ich weiß immer, das ist ein riesiges Thema, was wir jetzt auch machen können. Hat man eine hängende Brust durch das Stillen? Ist die Brust zerstört durch das Stillen und so
Nein,
weiter? Fang einfach
nein,
mal an.
Also das ist, wie du sagst, ein riesiges Thema. Ich kann euch nur beruhigen, auch wenn es jetzt im Endeffekt egal ist für die Optik, aber eigentlich liegt das gar nicht am Stillen, sondern an der Schwangerschaft. Die Brust verändert sich durch die Schwangerschaft. Das Gewebe verändert sich, aber das wird in den meisten Fällen auch wieder wie, also nicht exakt wie vorher, aber nicht mehr so wie in der Stillzeit oder während der Schwangerschaft. Und da muss ich wirklich die Sorge dieser Mama nehmen und auch vielen anderen, die das gleiche Thema haben. Die Brust verändert sich natürlich, weil sie sich mit Milch füllt und das Kind das dann wieder entleert. Natürlich wird es dann einmal voller, kleiner, größer. Manchmal prall, manchmal ein bisschen schlaff, vor allem im Wochenbett am Anfang, wo sich das alles einpendelt, da kann es echt wirkliche Unterschiede haben. Wenn es sich dann eingependelt hat und man auf beiden Brüsten regelmäßig nach Bedarf stillt, sollte es eigentlich gleich aussehen. Jetzt hat diese Mama ja gesagt, ihr Baby priorisiert halt eine Seite, was auch völlig normal ist. Ich weiß nicht, ob das vielen klar ist, aber eine Brust produziert immer mehr als die andere. Es ist nicht so, dass beide Brüste gleichzeitig gleich viel Milch produzieren. Es ist sehr oft so, dass eine Seite einfach mehr produziert als die andere. Es ist auch so, dass Babys sehr oft eine Lieblingsseite entwickeln. Und meistens ist das die Seite, und das ist jetzt der Fun Fact, wo die Mama einfach besser das Kind halten kann. Weil das Kind einfach spürt, okay, hier ist irgendwie angenehmer. Wenn du jetzt zwei Sofas hast und auf das eine sitzt nicht so gut an und auf dem anderen, das schmiegt sich voll an, dann sitzt man auch halt lieber dort. Es ist halt so, dass man es besser verstehen kann. Es ist vielen Mamis nicht bewusst, dass sie oftmals auf einer Seite viel entspannter anlegen können und auch selbst viel entspannter sitzen. Und oft ist das die Seite, wo einfach die Kinder dann öfter sind. Und natürlich ist das dann der Nebeneffekt, dass wenn das Kind dort öfter und angenehmer die Brust entleeren kann, dass dort auch mehr Milch kommen wird. Weil je mehr entleert wird, desto mehr Milch wird nachproduziert. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand. Unterm Strich kann man sagen, es ist eigentlich für die Stillbeziehung vollkommen egal. Dass es die Mama optisch stört, kann ich absolut nachvollziehen, aber das geht weg. Also wenn man abgestillt hat, in den Wochen und Monaten danach gleicht sich das wieder an. Also das wird wieder wie vorher aussehen, was den Größenunterschied und so angeht.
Aber die Belastung mit der Haut?
wird sich wieder zurück, also das bildet sich wieder zurück.
Ehrlich, okay.
Bleibt nicht so schlaff.
Egal, wie lange man gestillt, also gibt es einen Unterschied, angenommen, jemand stillt 6 Jahre, weil er mehrere Kinder gestillt hat und jemand hat ein Kind und stillt ein halbes Jahr. Hat
Ja.
derjenige, der die ganzen 6 Jahre gestillt hat, es geht jetzt nicht um mich, auch wenn man das jetzt denken könnte, hat jemand, der die ganzen 6 Jahre gestillt hat, eine längere Rückbildungsdauer vor sich? Ich habe mal gehört, so lange, wie man gestillt hat, dieses letzte Kind, mit so viel Zeit muss man rechnen nach dem Abstillen, bis sich das wieder
Nein,
einspielt.
das kann man so nicht
Ah,
berechnen. Du
okay.
musst ja auch bedenken, diese Größenunterschiede, wo die Brust verschiedene Formen annimmt, das ist ja wirklich eher im ersten Lebensjahr. Dort, wo das Kind wirklich viel effektiv stillt, wo Milchstau auch mal Thema wird, im Wochenbett, aber spätestens, wenn das Kind gut isst, ja, und das ist natürlich bei jedem Kind anders. Das eine isst schon mit einem Jahr wie ein Loch, wie meine Tochter zum Beispiel, also die verschlingt alles, ich verstehe gar nicht, wo das hingeht. Und dann gibt es Kinder, die erst mit 2, 3 Jahren was, also mehr essen und vom Familientisch mitessen. Und natürlich ist es, gibt es da schon Unterschiede, aber im Endeffekt ist es schon so, dass je älter das Kind wird, desto mehr geht es ja an die Brust eher zum Schlafen, zum Entspannen, zum Regulieren. Und dann sind das ja nicht diese Still-Sessions, die man am Anfang hat. Und da tut sich auch nicht so viel in der Form. Also wenn ich jetzt auf meine Brust schaue, meine Tochter stillt auch noch relativ viel in der Nacht, tagsüber ja so, wie sie will. Aber ich habe nicht mehr dieses Groß-Klein-Prallschlaf. Das hat sich ja irgendwann eingependelt.
Ja, okay.
Und
Aber sie
deswegen kann man
werden
auch.
die Brüste, also hier komme ich jetzt zu einem Abschluss. Aber es gibt ja
Ja.
auch viele Frauen, die in den Online-Foren schreiben, es war nie wieder wie vorher und jetzt sind dann nur noch 2 leere Typen. Und was hast du dir mal die Foren durchgelesen?
Habe ich. Ich frage mich dann aber auch oft, hast du das jetzt geschrieben, einen Tag nachdem abgestillt worden ist? Oder natürlich braucht das Zeit, ja? Du kannst ja bei diesen Foren nie nachvollziehen, wie lange ist denn schon abgestillt worden? Der Körper braucht natürlich Zeit, bis er sich regeneriert. Und aber jetzt nicht, wenn man 6 Jahre gestillt hat, dauert es nochmal 6 Jahre. So kann man es nicht berechnen. Dann kommen noch andere Faktoren, Ernährung. Ob man Sport macht. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, man stillt und dann stillt man ab und jetzt will ich wieder den gleichen Körper wie vorher. Also ich, wenn ich heute abstille, sehe ich auch nicht aus wie davor, weil ich jetzt einfach mich total ungesund ernähre aktuell, weil ich gerade Stress habe. Ich komme nicht so viel zum Sport. Natürlich wird mein Körper nicht so aussehen wie vorher. Vorher habe ich mich sportlich betätigt. Ich war alle paar Tage laufen, habe Kraftsport gemacht, habe mich gesund ernährt. Klar sieht mein Körper dann anders aus, meine Haut anders aus.
Okay,
Da
ist
muss man
leider.
schon mehrere Faktoren berücksichtigen.
Okay, dann hoffe ich, hat die Mama an der Stelle die Antwort erhalten.
Genau, also es wird wieder in den allermeisten Fällen wie vorher und selbstverständlich muss man auch selbst darauf achten, dass man sich gesund ernährt und Sport macht, all die Dinge, um das einfach nochmal zu beschleunigen.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu der Sache. Wenn das Kind eine Lieblingsseite hat und man möchte, dass es ausgewogener beide Seiten genutzt werden, das kann ja auch ein Wunsch sein, kann man da was machen?
Da kann man bestimmt was machen, aber das wäre jetzt hier in dem Rahmen schwer zu beantworten,
Okay.
weil da müsste ich mal unterscheiden. Hat das Kind einfach eine Lieblingsseite oder hast du vielleicht auf der einen Seite ein Problem? Legst du dort falsch an oder nicht so gut? Oder hast du von Anfang an eher eine Seite priorisiert? Da muss man halt gucken, woran liegt es.
Alles klar. Gut, dann übergebe ich an dich mit der nächsten Frage.
Ja, ich habe, ja, ich überlege gerade, mit welcher ich beginne, damit wir so ein bisschen Abwechslung haben. Ich würde einfach mal anfangen mit, ab wann das Kind bei Oma oder Opa lassen. Das kann jetzt natürlich, Oma und Opa kann man auch durch Tante, Schwester, beste Freundin, Nachbarin ersetzen. Also es hat ja jeder andere Bezugspersonen im Umfeld. Magst du vielleicht dazu was sagen? Ab wann hast du deine Kinder jetzt, wir reden jetzt nicht von Kita, sondern ich glaube, wir reden jetzt eher wirklich von Familienmitgliedern und so.
Geht es jetzt um
Ab wann?
Betreuung oder Übernachtung?
Einfach mal dort lassen, Standort. Kann man jetzt, übernachten ist natürlich wieder eine andere Stufe,
Ja.
aber Betreuen ist jetzt ein falsches Wort, aber einfach woanders lassen.
Ja, bin ich natürlich eine ganz arme Haut, weil ich meine Eltern nicht habe und mein Mann seine Eltern auch nicht. Und weil
Wollte gerade sagen, viele
mein
wissen das ja nicht, dass
Rest
das.
nicht gehört. Aber ich würde immer erst mal vorher tagsüber ein bisschen Zeit einbauen, dass man sich da beschnuppert. Egal welches Alter das Kind hat, dass wenn Oma und Opa von Anfang an mit im Boot sind und im Alltag präsent sind, glaube ich, ist das keine große Sache, das Kind mal für ein paar Stunden dort zu lassen, wenn man mal was machen will. Also ich glaube, wenn Bindung besteht von Anfang an, ist das kein großes Problem. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, braucht das Kind noch Muttermilch, wie kann man es füttern und so weiter. Das sind ja dann eher so Stellschrauben, dass einfach die Großeltern sich genauso gut um das Kind kümmern können. Allumfassend. Aber so grundsätzlich denke ich, für ein paar Stunden ist das kein Problem, wenn man regelmäßigen Kontakt hat, wenn diese drei Vs erfüllt sind, dieses vertraut, verlässlich und verfügbar. Wenn die Großeltern da auch regelmäßig sind, dann halte ich das nicht für ein großes Problem. Es sei denn, dein Kind fremdet ganz stark oder hat, wenn man im großen Kontext zusammen ist, ist fürs Kind okay, aber sobald vielleicht die Mama einen Raum verlässt, geht gar nichts mehr, dann würde ich es an der Stelle einfach akzeptieren. Weil erzwingen kannst du es nicht. Das ist so wie aus meiner bescheidenen Sicht mit wenig Großelternkontakt. Aber es war auch, wenn wir mal unsere Kinder dagelassen haben, für Ausnahmefälle, war das kein Problem. Also einfach, weil die ihre Großeltern ja trotzdem kennen und lieben. Und ein paar Stunden finde ich auch nicht so schlimm. Schwieriger war es dann, das haben wir dann auch mal gemacht, wenn wir abends mal weggegangen sind, das kam nicht oft vor, aber wenn die Großeltern da mal übernommen haben, das war dann für die Großeltern sehr turbulent, glaube ich, weil die natürlich aus dem Stegreif eine Einschlafbegleitung aus dem Ärmel zaubern mussten und die dann ins Bett legen mussten und dass die Kinder da nicht so aufgedreht sind durch diesen Personenwechsel. Das ist ein bisschen fordernder. Ja, siehst du das?
Also ich stimme dir da absolut zu. Ich finde, man kann pauschal nicht sagen, ab wann das möglich ist. Und ich bin jetzt mal so frech und behaupte einfach, wenn man nicht stillt, ist das wahrscheinlich früher möglich. Kommt das Kind an, also wenn das Kind Oma, Opa kennt und von Anfang an, dass es auch Bezugspersonen sind, kann man, also ich würde so machen, würde ich nicht stillen, ich werde mein Kind sicher schon früher abgegeben. Ich bin da jetzt ganz offen. Aber was ich damit meine, ist, es kommt immer darauf an, ja, braucht mein Kind mich jetzt ernährungsphysiologisch, das hast du eh schon gesagt, wenn man stillt, sieht es halt wieder ein bisschen anders aus. Die Nächte sind eher schwierig, tagsüber wahrscheinlich schon für mehrere Stunden. Ich habe ja dazu auch einen eigenen Kurs, wo ich das erkläre, wie man in der Stillzeit unabhängiger sein kann, ohne die Stillbeziehung zu gefährden. Also Möglichkeiten gibt es genug, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du hast das schon sehr gut zusammengefasst, ich gebe euch nur einen Tipp. Alle Mütter, die Möglichkeit haben, also die wirklich in ihrem Umfeld Großeltern haben, bei der Katharina ist es ja so, sie sagt ja selbst, sie ist da eine arme Haut, weil einfach die sind weit weg oder nicht so verfügbar, ja, wie sie vielleicht wollen würde. Bei mir ist es ja ganz anders. Meine Eltern wohnen 5 Minuten von mir entfernt, haben einen Garten, ein Haus. Meine Schwiegereltern wohnen eine halbe Stunde entfernt, haben auch einen Garten. Also für die Kinder ist es einfach eine super, super Abwechslung, dort zu sein. Und wir haben die bewusst vom ersten Tag an mit eingebunden. Das war niemals Thema, dass ich mein Kind an irgendwen gewöhnen musste, damit ich mal eine Stunde was erledigen kann, weil sie von Anfang an dabei waren. Das heißt nicht, dass ich sie von Anfang an abgegeben habe. Meine Tochter habe ich das erste Mal ein paar Stunden irgendwo gelassen, da war sie älter als ein Jahr. Und bei meinem Sohn war es ähnlich. Ich meine damit nur, ich habe mir einfach eine Riesenbaustelle genommen, indem ich einfach die Familie involviert habe. Natürlich geht es jetzt auch darum, versteht man sich mit denen und so, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn das Vertrauen da ist, ist es einfach nur ein Tipp von mir, lasst die auch öfter da sein und gebt denen das Kind auch mal in den Arm, lasst die da eine Bindung aufbauen. Das ist wirklich für die Kinder auch eine super, super Möglichkeit, noch woanders Liebe zu tanken. Ich sehe jetzt, also wenn ich jetzt mit meinem Sohn streite, er hat so einen kleinen Koffer. Da gibt er dann seine Spielsachen rein und steht bei der Tür und sagt, bring ich bitte jetzt zu meinen Großeltern, weil ich will jetzt hier nicht mehr wohnen. Also, wenn ich
Kennt
mir das, es ist so, natürlich ist das in dem Moment witzig und ärgerlich vielleicht auch, aber auf der anderen Seite zeigt das einfach, das Kind hat so viel Vertrauen in die Großeltern. Er weiß einfach, du, selbst wenn du mir jetzt auf die Nerven gehst, da sind noch Leute, die mich lieben und da gehe ich dann hin. Und das ist
ja.
eigentlich was Schönes, ja. Und ich freue mich dann auch, dass so eine Reaktion kommt, weil ich mir denke, wenn er mal vielleicht mit mir ein Problem hat, vielleicht geht er dann mal zu seinen Großeltern und redet mit denen, bevor er dann bei irgendwelchen anderen Leuten abdriftet. Jetzt später, ja, das ist jetzt Zukunftsmusik. Also ich finde es immer schön, wenn Kinder in ihrem Umfeld verschiedene Bezugspersonen haben, denen sie sich anvertrauen können und wem könnte ich mehr vertrauen als meinen eigenen Eltern. Aber ja, natürlich muss da auch gegenseitiges Vertrauen da sein. Das ist alles absolut verständlich. Nur ein Tipp von mir. Dieses Ab wann gibt's gar nicht, wenn die von Anfang an schon da sind, dann sind die einfach da.
Ja. Okay. Haben wir das damit beantwortet?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne?
Also eine Zahl kann man da nicht nennen. Aber wenn
Nee.
es dann von der Ernährung her geht, dass das Kind die Brust vielleicht nicht mehr braucht, bei Kindern, die gestillt werden und auch bei Kindern, die nicht gestillt werden, wenn die gerne auch bei den Großeltern sind, dann geht das rein theoretisch auch schon mit 2 Monaten, dass man 1, 2 Stunden das vielleicht kurz was erledigt. Oder mit 5 Monaten oder mit, also das, da gibt es keinen Wert.
Großeltern können ja auch mal Tagschlaf einfach übernehmen.
Ja, das haben wir auch oft so gemacht. Also wir haben,
Kinderwagen losgehen oder,
genau,
ne?
das hat meine Schwiegermutter oft so gemacht. Also wir haben immer eine halbe Stunde, 40 Minuten gebraucht. Dann hat sie gesagt, ja, ich will es heute mal versuchen. Und mein Mann und ich haben gelacht. Kamen sie 5 Minuten später runter und ich habe mir gedacht, komm, übernimm die. Sie hält das nicht aus. Und sie so, ja, der schläft schon. Und ich so, was? Ja, der schläft schon. Dann geht die so entspannt in die Küche und ich mache jetzt Essen. Okay. Also.
Ja, genau, einfach mal ein bisschen mutig sein, aber immer in Betrachtung der Bedürfnisse dann,
Genau.
ne? Und der
Genau.
Berücksichtigung. Ich kann heute nicht reden.
Alles
So,
gut. Cool.
ich will eine Frage raushauen. Ich hätte die Frage, eigene Traumata auf eigene Kinder nicht übertragen. How to eure Erfahrungsberichte?
Bin ich ja als Trauma, wie nennt man das?
Patientin.
Patientin, genau, ich kann auch nicht mehr reden. Bin ich ja gerade voll im Thema.
Ja, willst du anfangen?
Also, ich kann gerne ein paar Worte dazu sagen. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr zu viel sagen, weil jeder Mensch hat ja andere Traumata. Ich kann nur sagen, damit man das nicht überträgt, muss man sich mal dessen bewusst sein, dass man das überhaupt hat. Und mir war es sehr lange nicht bewusst. Also mich hat einfach das Verhalten von meinem Kind sehr getriggert und ich habe nicht verstanden, weshalb. Und bin eigentlich wegen was ganz anderem zur Therapie gegangen, wegen meiner Wut und warum ich mal laut werde oder warum ich mich nicht so gut kontrollieren kann. Und dann kam halt heraus, ja, das ist alles so, weil in der Kindheit einfach ich das so erlebt habe. Wenn jetzt zum Beispiel die Eltern das Kind sehr viel schreien lassen, und somit ich in meiner Kindheit gelernt habe, dass meine Gefühle nicht zählen und dass ich das quasi mit mir selbst ausmachen soll, dann unterdrückt man das und das poppt einfach auf irgendwann. Und wann ist es aufgepoppt? Jetzt, wo ich halt selbst Kinder habe. Und mir war das aber nicht klar, dass es deswegen aufpoppt. Dass wenn mein Kind schreit, dass mich das triggert. Es triggert, weil ich es selbst erlebt habe. Und seit ich eben mit diesen Dingen, ich bin ja schon fast ein Jahr vielleicht nicht, aber so ein Dreivierteljahr in Therapie. Und ich habe jetzt einfach einen ganz anderen Zugang. Wenn mein Kind weint, dann will es mir was erzählen. Ich wusste das vorher auch. Das ist nicht so, dass ich das nicht wusste, dass Kinder kommunizieren, wenn sie weinen, aber ich habe es nicht ertragen, das Weinen. Und jetzt ertrage ich es, weil ich es einfach gefühlsmäßig völlig abgekoppelt habe von mir. Mein Kind weint nicht, weil ich irgendwas falsch mache oder weil irgendwas nicht stimmt. Mein Kind weint einfach und ich nehme das Gefühl an. Ich gehe einfach anders mit den Gefühlen um. Ich höre zu, ich versuche das zu klären, ich bin viel ruhiger und viel gelassener. Und für mich ist der Tipp einfach nur, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Hilfe zu holen, dann holt euch auch Hilfe, fragt doch nach Hilfe und reflektiert einfach mal, könnte ich vielleicht auch irgendwie so ein Kindheitstrauma haben? Also man muss sich einfach mit dem Thema befassen. Da kommt viel, viel hoch, das ist viel Arbeit, aber das ist es auf alle Fälle wert.
Auf jeden Fall. Also mein Erfahrungsbericht, den will ich jetzt ja auch nicht zu groß breit treten, aber ich habe auch eine sehr schwierige Kindheit gehabt, auch sehr schwieriges Elternhaus und ich bin mir ganz, ganz doll sicher, dass ich schon frühkindliche Traumata mitnehmen durfte. Also insbesondere schon Vernachlässigung in den ersten Lebensmonaten, was sich sehr gravierend auswirken kann. Und wie soll ich es erklären? Also wenn man, das weiß man ja nicht sofort, dass man ein Trauma hat. Das ist ja auch immer ein großes Wort. Also ich würde schon auch sagen, geh da auf jeden Fall zu einem Arzt und lass das auch erstmal diagnostizieren, wenn du kannst, dass es sich da um Trauma handelt, weil heutzutage wird das Wort auch inflationär benutzt. Es gibt auch unterschiedliche Therapieformen. Also es gibt natürlich die Traumatherapie, aber es gibt ja auch die Gesprächstherapie und die Verhaltenstherapie und so weiter. Was da zu dir passt oder was das Richtige für dich ist, das solltest du mit dem Arzt oder der Ärztin erörtern. Aber nichtsdestotrotz, also eigentlich wäre es am allerbesten, wenn man das vor dem Kinderkriegen schon so ein bisschen auch weiß, dass da was in einem schlummert, damit man das abtragen kann, diese ganzen ich sag mal, so ein überschüssiges, wie so ein überschüssiges Narbengewebe, was sich übergebildet hat, dass du da ein bisschen das abkratzt und so ein bisschen zum Kern vordringst, um die Heilung zu kommen, Traumaheilung. Aber nicht jeder von uns ist perfekt und vorbereitet auf jede Lebenslage. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, man kriegt dann das Kind und auf einmal kommen die Trigger. Und auf einmal wird einem bewusst, dass da viel mehr dahinter steckt, als man geahnt hat. Und wenn du dann in der Situation bist und du merkst, ich komme damit nicht mehr zurecht, hol dir einfach gleich Hilfe. Egal wo. Also behalte das nicht für dich und versuch auch nicht selbst an dir herumzudoktern, sondern begib dich echt in professionelle Hände und lass dir da zeitnah helfen, weil ich glaube, man kann schon noch viel selber mit reflektieren und Journaling und Meditation machen. Man kann aber einfach nicht diese Arbeit übernehmen von den Menschen, die damit
Nee.
umgehen, die dir da gezielt helfen und die richtigen Fragen stellen und die Impulse geben. Ich habe mehrere Therapien gemacht, nicht weil ich die gebraucht habe, sondern im Rahmen der Familientherapie von meiner Familie. Das heißt, ich wurde da mal mitgeschleppt, habe natürlich auch als Sturm- und Drangmensch das irgendwann so ein bisschen weggeschoben, weil ich dachte, ihr braucht es nicht ich. Ich habe jetzt genug mitgemacht, jetzt reicht es mir auch mal. Das kam dann, bevor ich Kinder bekommen habe, alles nochmal zurück und hat mich eingeholt und dann habe ich mich darum gekümmert. Nichtsdestotrotz wäre ich auch jederzeit bereit, um jetzt vielleicht auch ein bisschen die Tür zu öffnen für die Therapie. Ich wäre jederzeit bereit, wieder jetzt in irgendeine Therapie zu gehen, wenn ich Hilfe brauche. Ich
Ist
finde
auch
es gar
nichts.
nicht
Genau.
peinlich. Also ich finde es eher cool, wenn man mit sich selbst in Austausch kommt und weil man so viel über sich lernt. Es ist so unglaublich spannend. Also es ist nicht peinlich. Ich glaube, fast jeder könnte eine Therapie machen.
Ja, ich sag auch immer, wenn du dich verletzt und blutest und schmerzen, gehst du auch zum Arzt. Wäre ja
Genau.
dumm, nicht zu gehen. Und wenn du innerlich blutest, dann hat das meistens noch größere Folgen für die Gesundheit, weil ich bin auch der Meinung, dass viele Krankheiten sich einfach psychisch entwickeln, die auch körperliche Krankheiten, die einfach vom Inneren kommen, weil du einfach unzufrieden bist, Stress hast, weil du nicht schlafen kannst, weil. Also Therapie war das Sinnvollste, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, war auch die sinnvollste finanzielle Investition in mich selbst, war nicht, ist und war nicht günstig. Ich glaube, das ist auch etwas, was man kurz ansprechen muss, weil sonst ist es halt viel Blabla. Auch irgendwo, womit man dann nichts anfangen kann, ist sowas ist halt leider nicht kostenlos, ja. Also es gibt, in Österreich ist es so, bei uns, es gibt, man hat, glaube ich, wenn man es vom Arzt verschrieben bekommt, ein Anrecht auch auf kostenlose Therapie. Aber ich glaube, man findet halt keinen Termin, weil alles so voll ist. Das
Total.
ist halt so ein Thema. Wenn ihr wirklich jetzt schon irgendwie merkt, irgendwas könnte da sein, dann würde ich einfach jetzt schon versuchen, irgendwo auf eine Warteliste zu kommen. Zumindest, dass man da nicht so lang wartet, bis schon die Zündschnur so kurz ist, dass man irgendwie nicht mehr weiterkommt. Ja, also ich würde schon proaktiv das angehen und auch lieber zu früh als zu spät.
Ja.
Und wer sich's privat auch leisten kann, sollte da auch nicht, also wer sich leisten kann, sollte da jetzt nicht sehr großartig darüber nachdenken. Es ist wirklich etwas, was sich auszahlt. Und wenn man ein, zwei Sitzungen gemacht hat, kann man ja immer noch entscheiden, das was bringt oder nicht. Aber diese eine Stunde, die ich in der Woche in der Therapie bin, ist wie eine Ganzkörpermassage.
Das ist auch nicht immer schön. Also vielleicht auch
Ja.
noch zur Therapie zu gehen, heißt nicht, dass du Wellness machst, sondern manchmal ist es auch unangenehm, oft tut es auch weh. Es ist auch sehr viel Komfortzone verlassen, weil,
Ja.
vor allem wenn man auch nicht vor anderen weinen möchte. Ich bin jetzt so, ich bin voll die Heulsuse und trotzdem will ich nicht vor anderen weinen. Und dann auch diesen Raum zuzulassen, diesen geschützten, indem man sagt, ich öffne mich jetzt hier und zeige mich verletzlich, das ist gar nicht so einfach. Finde ich also in diesem Kontext. Und das sollte man, also da muss man auch wirklich viel loslassen können. Also ich habe zum Beispiel selber, was ich gerne mal machen würde, Hypnose. Also ich glaube nicht, dass es bei mir klappt, aber ich
Ich habe
glaube,
es gemacht.
als
Heftig.
ich kann noch, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kenne auch noch diese Sendung, wo so ein Hypnotiseur im Publikum rumgeht und da so ein bisschen mit seinem Pendel hin und her schwingt und schnippt und auf einmal fällt die Person, die da sitzt, um und er muss den Rücken noch stützen. Da dachte ich immer, das gibt's doch gar nicht. Also ich würde gerne mal auch nochmal so Hypnose machen, um nochmal an tiefe Erinnerungen ranzukommen, aber ich glaube, das muss man auch, da muss man drauf vorbereitet sein. Ich glaube
Das
eigentlich.
ist wirklich heftig, Katharina. Also ich.
Okay, hast du es gemacht?
Ich habe zwar, also meine Therapeutin hat das gemacht, die ist auf das spezialisiert. Wir wollten ein Trauma aus der Kindheit nochmal hervorholen.
Oh, krass.
Und sie hat das gemacht. Und ich war wirklich, das war so, ich hab sogar gespürt den Luftzug aus dem Fenster in dem Moment. Von vor, wie viele Jahre ist das jetzt her? 20 Jahren.
Warst du wirklich in Hypnose?
Ich war in diesem Moment drinnen, ja. Und
Wie lange hat das gedauert, bis du in die Hypnose gefallen
das
bist?
weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen.
So Zeitraum verloren, das Gefühl,
Du,
oder?
das kannst du gar nicht danach wirklich so einordnen. Das ist eine ganz komische Erfahrung und ich habe selbst mir gedacht, Gott, komm, also ob das jetzt was bringt und es war echt, echt, also es hat auch nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Wir haben es zwei, dreimal versucht, aber beim dritten Mal hat es dann völlig geklappt. Ich habe mich auch ein bisschen verschlossen davor, weil ich glaube, ich im Unterbewusstsein Angst hatte. Ich habe so ein bisschen dagegen angekämpft, um ehrlich zu sein. Aber beim dritten Mal bin ich mit 2 Stunden Schlaf hingegangen zur Therapie. Da war meine Maus in der Nacht sehr aktiv und ich habe keine Kraft gehabt, um mich irgendwie dagegen anzukämpfen. Ich habe mich dann einfach auf den Sofa gelegt und mir gedacht, vielleicht schlafe ich ja ein. Also ich habe ganz andere Gedanken gehabt. Aber dann war ich in diesem Moment. Und ich habe sogar, das Fenster war vor 20 Jahren gekippt, also bei diesem Erlebnis, was wir da herausgeholt haben. Und ich habe diesen Luftzug gespürt. Ich habe das gerochen, wie die Wohnung gerochen hat, weil meine Mutter am Abend davor türkische Pizza gemacht hat. Ich habe das sogar vergessen, dass sie das gemacht hat. Und mir ist das alles dann wieder hochgekommen. Alles habe ich wahrgenommen.
Hast du es aus der Ich-Perspektive erlebt oder von
Aus der
außen?
Also ich war einfach in diesem Moment nochmal, aber ich habe nicht mich selbst gesehen. Ich war in diesem Moment. Ich habe genau
Ja.
das gesehen, was ich auch damals gesehen habe. Aus so einer Perspektive. Und habe das so empfunden. Und das waren Ausschnitte, die dann einfach so hochgekommen sind. Also wirklich heftig und nicht, also ich habe dann 2, 3 Wochen schlimme Albträume gehabt. Also so wie du sagst, es ist nicht alles nur schön an der Therapie.
Nee.
Aber ich konnte durch die Therapie verzeihen. Und verzeihen ist der erste Schritt zur Heilung. Wenn man Sachen nicht verzeiht, wenn einem Unrecht widerfahren ist, das ist einfach scheiße. Vor allem, wenn man ein Kind war. Aber wenn man lernt zu verzeihen, dann kann man heilen. Und verzeihen ist nicht, dass man das gut findet, was passiert ist, aber man schließt einfach sonst nicht damit ab. Und für mich war das ein wichtiger Schritt. Also es muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber für mich war es ein wichtiger Schritt.
Nochmal eine kurze Technikfrage oder Ablauf. Wie bist du in die Hypnose gelangt? Durch Gesang oder Atmung
Nein,
oder?
durch Atmung und Sprechen. Also sie hat mir gewisse Dinge erzählt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich davon erzählen kann.
Nee, du sollst auch gar nicht viel preisgeben, nur zum
Aber
Beispiel.
ich habe mich hingelegt, Augen geschlossen, entspannt. Wir haben Entspannungsübungen davor gemacht und dann hat sie gewisse Sachen gesagt. Wir haben auch davor EMDR-Therapien gemacht, sehr oft. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wo man rechte und
Ja.
linke Gehirnhälfte anregt, was auch einen Teil dazu beigetragen hat, aber die Hypnose selber war dann, da habe ich wohin gesehen, dann habe ich die Augen geschlossen, sie hat was erzählt und dann irgendwie war ich dann in diesem Moment drinnen mit so einer Musik im Hintergrund. Also ja,
Spannend.
die Psyche und das Gehirn ist unglaublich interessant. Man kann da so viel umordnen. Man kann sein Gehirn aufräumen, das kann man.
Ja, ich hatte neulich, das ist mal ganz anderes, aber ich habe neulich eine Meditation gemacht. Ich mache das gerne übrigens, kann ich jedem nur empfehlen, holt einen manchmal ab und entspannt einen ganz, ganz doll, auch wenn man denkt, ich habe keine Zeit, die Zeit sollte man sich nehmen. Und ich saß im dunklen Raum, halt, war halt Abend, ich wollte den Tag abschließen und ich habe meditiert und ich bin jetzt nicht besonders fortgeschritten oder so, gar nicht. Aber es war sehr entspannt, hat mir gut getan. Da kommen auch manchmal so Sachen hoch und dann also man versucht ja mit den Gedanken bei einer Meditation idealerweise nicht so abzuschweifen, sondern die wie
Ja.
Wolken vorbeiziehen zu lassen. Es ist mir auch gelungen. Und Rühe, auf einmal war vor meinen Augen alles gleißend hell. Und ich dachte, what the fuck?
Wo bin ich jetzt?
Es war alles gleißend hell und ich habe mich kurz schwerelos gefühlt.
Heftig.
Und dann hat mein Verstand sofort sich eingeschaltet. Ich bin ein sehr kopflastiger Mensch und ich habe überlegt, durch diese Gedanken war es dann vorbei. Ich habe nämlich überlegt, hä, das Licht ist doch aus. Und das Licht ist auch in einem Modus, im Abendmodus, also wir haben so einen Nachtmodus, das kann jetzt nicht sein. Mein Mobilfon ist auch nicht in meiner Nähe, dass da irgendwie was aufpoppt, die Klappe war zu. Ich habe total schnell gegrübelt, warum ist denn das jetzt hell? Oder habe ich irgendeinen Schaden im Gehirn? Und dann war es vorbei. Und
Weil du so wieder rational
Ja, aber das Licht war nicht sofort wieder dunkel, sondern wie jemand, der Abschied nimmt, das ist ganz langsam weggegangen. Und dann dachte ich aber auf der anderen Seite, bitte bleib, es war so ein cooles Gefühl, ich will das gerne nochmal haben. Ich habe es seitdem nicht nochmal gefunden. Es war abgefahren, ich weiß auch gar nicht. Und jetzt kommt das Nächste. Ich habe diese Meditation gemacht, weil es mir an dem Tag nicht gut ging. Und dieses Licht war da und danach ging es mir wirklich besser. Und ich kann dir nicht erklären, was da genau in meinem Gehirn war, aber seitdem habe ich so ein bisschen friedvolleres Gefühl. Ich bin ein großer Fan von Meditation. Ich finde, das ist eine gute Notlösung, wenn man jetzt nicht gleich einen Therapieplatz hat.
Ja, einfach mal den Kopf abschalten oder nicht abschalten, aber distanziert die Dinge betrachten und nicht mitten im Geschehen. Das ist wirklich viel wert. Und meine Therapeutin hat mir auch gesagt, unser Gehirn ist darauf programmiert, du musst gar nicht an einem bestimmten Ort sein, damit dein Gehirn denkt, dass du dort bist. Du musst nicht nach Jamaika und diese Sonne spüren. Du kannst wirklich in der Meditation so tief deinem Gehirn vormachen, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Wenn du denkst, dass du dort bist, kannst du das wirklich empfinden. Dein Gehirn kann das wirklich
Ja.
dir so vormachen.
Genau.
Also
Ja, hat man ja in deiner Hypnose gemerkt, dass das ist.
das war schlimm. Also das mit der Hypnose, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Das war wirklich heftig.
Ich würde es gerne nochmal machen, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch Respekt davor.
Es war, also ich habe das total unterschätzt.
Echt?
Ich habe
Okay.
Hab nicht nach Hause fahren können. Ich bin eine halbe Stunde am Parkplatz gesessen.
Also
Habe einfach nur aus dem Auto gesehen und mir gedacht, wie komme ich jetzt weg? Also es ist
Also ich
wirklich
habe
nicht.
ehrlich gesagt so viele unschöne Momente aus meiner Kindheit, die auch sehr gewaltvoll waren, dass ich jetzt, ich habe die immer noch vor Augen. Ich brauche eigentlich keine Hypnose, um das nochmal zu erleben. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, in diese Momente reinzuspringen, weil ich es immer noch so gut weiß. Also Leute, abschließend jetzt dazu,
Man muss es professionell angehen, das ist so
wenn du
mein Rat.
meinst, genau ein Trauma zu haben, hol dir Hilfe. Scheue dich nicht und sei mutig, es ist eine Investition in die Zukunft. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, die Therapie salonfähig zu machen. Ja, jetzt darf ich wieder eine Frage beisteuern.
Ja, ganz anderes Thema, um ein bisschen
Ja.
auf andere Gedanken zu kommen. Kurzes Zungenband. Rühr, erzähl bitte etwas mehr zum kurzen Zungenband.
Da muss ich dir jetzt zuhören, da weiß ich nichts drüber.
Ja, dann spitz mal die Ohren. Also, Zungenband, ich mache gerade eine Fortbildung zum kurzen Zungenband, bin da jetzt ein bisschen mehr im Bilde, habe davor auch schon meiner Meinung nach viel gewusst, aber jetzt habe ich noch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Das kurze Zungenband ist eine eigene Wissenschaft. Es handelt sich um das Band unter der Zunge. Und das ist einfach unterschiedlich ausgeprägt. Bei manchen Menschen ist das Zungenband so, wie es sein soll. Und bei manchen Menschen ist es einfach ist es verkürzt. Das bedeutet, das Baby kann dann in dem Fall die Zunge nicht so bewegen, wie es möchte oder wie es sollte. Da aber beim Stillen das Zusammenspiel der Mundmuskulatur gegeben sein muss, das bedeutet, das Kind macht gewisse Bewegungen und da ist die Zunge ein großer Part, übernimmt einen großen Part. Die Zunge legt sich nämlich über das Zahnfleisch, über die Kauleisten unten und stimuliert von unten die Brustwarze. Und dadurch entleert das Kind effektiv die Brust. Und dadurch gelangt dann auch die Brustwarze relativ weit nach hinten in den Mund und das führt auch dazu, dass es dann nicht wehtut. Und das ist jetzt mal so das Grobe. Und wenn jetzt bei einem Baby das Zungenband zu kurz ist, dann kann es diese ganzen Bewegungen einfach nicht so machen, wie es will. Und das heißt jetzt auch nicht, es gibt nicht zu kurz oder nicht zu kurz. Es gibt ein bisschen verkürzt, es gibt sehr verkürzt, es gibt verschiedene Ausprägungen. Es gibt Babys, die haben ein verkürztes Zungenband, aber es hat überhaupt keinen Effekt, weil es nur so leicht ist. Also ganz eigenes Thema. Zusammengefasst geht es einfach nur darum, wenn das Zungenband verkürzt ist, in einem Ausmaß oder in einem Grad, dass es das Stillen beeinträchtigt, dann sollte man sich das ansehen. Und was macht man dann da? Das wird so brutal es klingt, einfach durchgeschnitten. Ja, geben jetzt die Katharina nicht gesehen, die so, boah, greift
Also
sich
dann
schon an
eine
die.
Betäubung.
Nee.
Sorry, ich kann das nicht mehr. Tut es nicht weh?
Also, ich kann jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, nö, das tut nicht weh, wäre es jetzt gelogen, weil wir hatten jemand der Zungenband durchtrennt, aber ich habe schon
Ja.
oft gesehen, also ich saß oft dabei, ich habe Fälle gehabt, wo die Kinder nicht mal gezuckt haben.
Okay.
Es ist ein Minischnitt, je früher, desto besser.
Okay.
Dann gibt es aber wieder, das ist jetzt das Thema, bisschen was das Ganze so, mittlerweile habe ich das Gefühl, das kurze Zungenband ist wirklich ein Geschäftsmodell geworden. Das kurze Zungenband kommt bei so vielen Kindern vor im Moment. Also das ist eigentlich etwas, was nicht so häufig sein sollte. Aber ich habe das Gefühl, gerade haben das einfach irgendwie jedes zweite Kind hat ein verkürztes Zungenband. Und man kann halt mit der Durchtrennung selber Geld verdienen und mit der Nachsorge kann man noch mal sehr viel Geld verdienen. Weil es gibt ein aktives Wundmanagement, da muss man gewisse Übungen machen, da muss man dem Kind mehrmals am Tag so unter die Zunge massieren und wenn das, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie viel Spaß das Baby hat dabei. Man muss halt dafür sorgen, dass das nicht wieder zusammenwächst bei der Heilung. Deswegen muss man dann gewisses so ein Wundmanagement machen. Es gibt Lager, die sagen, das ist nicht nötig, nur einfach stillen reicht, damit das nicht so, damit das richtig zusammenwächst, oder nicht, damit das richtig abheilt und nicht wieder zusammenwächst. Dann gibt es aber Seiten, die sagen, nein, es braucht ein aktives Wundmanagement. Und ich sage euch jetzt von meiner Seite, ich habe Kinder erlebt, die haben kein aktives Wundmanagement gehabt und das ist super verheilt. Und ich habe Kinder erlebt, die, wo es nicht super verheilt ist. Und da hat das Wundmanagement geholfen. Also es ist auch wieder so schwammig. Ich würde es toll finden, wenn so eine Zungenbandnachsorge kostenlos wäre, weil dann würde sich die ganze Diskussion in Luft auflösen, weil dann macht man es einfach. Kostet ja eh nichts. Auf der anderen Seite, ja, bin ich jetzt auch keine Spezialistin dafür. Das machen halt, da sind die Spezialisten spezialisierte Stillberaterinnen und Mund-Kiefer-Chirurgen, Zahnärzte manchmal auch, die auf sowas spezialisiert sind. Also der Kinderarzt ist sicher nicht spezialisiert. Das kann ich schon mal sagen. Die Hebammen in den meisten Fällen auch nicht und viele Stillberaterinnen auch nicht. Das
Ja.
kurze Zungenband erkennt man daran, dass die Brustwarze wie ein Lippenstift verformt ist, wenn man abdockt, kann aber auch am falschen Anliegen sein. Das Kind schnalzt beim Stillen, macht so solche Geräusche. Man hat Schmerzen, das Gewicht passt nicht so, das Kind rutscht ab. Aber alles, was ich jetzt sage, könnte auch was anderes sein. Also das muss man sich immer ansehen, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht passt. Was aber jetzt Fun Fact ist, ich habe letztens eine Studie gesehen, die sagt, dass die Einnahme von Folsäure dafür sorgt, dass so viele Kinder jetzt ein kurzes Zungenband haben. Ich habe mich auch mit einer Followerin dazu ausgetauscht, habe mich dann ein bisschen eingelesen. Folsäure soll ja diesen offenen Rücken ein bisschen entgegenwirken. Das
Ja.
ist Folsäure, also die Folsäureeinnahme in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft soll vorbeugen, dass dann ein Baby so etwas erleidet. Und das sorgt halt dafür, dass Gewebe zusammenwächst.
Ja.
Und angeblich ist so ein Nebeneffekt, dass viele Babys dadurch ein verkürztes Zungenband haben, weil es auch das Gewebe unter der Zunge anscheinend beeinflusst in der Entwicklung im Mutterleib, weil es dieselbe Gewebeart ist. Macht irgendwie Sinn, klingt irgendwie sehr logisch, weil jetzt natürlich viel mehr Frauen als früher Folsäure nehmen, und zwar in größeren Mengen, um eben diesen aktuellen Leitlinien zu folgen, dass das eben so ein Nebeneffekt sein kann, dass das Zungenband verkürzt ist, ist interessant, ja. Also kann man sich mal ansehen, ob das stimmt oder nicht. Aber auch wenn es stimmt, man nimmt trotzdem die Folsäure. Und da muss man sich das Zungenband halt ansehen, ja. Aber es ist halt so eine Erklärung dafür, wieso das jetzt so viele haben.
Oder man hat früher nie drüber gesprochen.
Kann auch sein, ja.
Wurde ja
Das haben
nicht
wir auch.
gestellt und man hat dann aufgegeben oder es war ihm egal oder man weiß es
Also
immer
es
nicht, ne?
ist ein komplexes Thema. Aber sorgt bei vielen Müttern dafür, dass sie unglaublich starke Schmerzen haben und keiner weiß, woran es liegt.
Wahnsinn.
Also das Zungenband erkennen kann ich sehr gut, aber durchtrennen und sowas, das mache ich nicht. Das macht dann der Spezialist. Ja, so viel dazu. Also du siehst, es ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, pauschal, du hast es nicht und dann machst du das und das. Also muss man sich ansehen, aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen so Infos geben können, was das überhaupt ist und
Absolut. Okay. Oh, ich denke jetzt die ganze Zeit an, dass du durchtrennte Zungenband.
ich kann es mir vorstellen, ja. Das ist
Okay.
klingt echt schlimm. Ich glaube, die Eltern sind dann auch immer sehr besorgt, wenn ich sage, ja, durchtrennen, aber.
Ja, gut, wenn es dann hilft und alle Beteiligten Frieden finden, dann.
Es gibt auch Erwachsene, die im Erwachsenenalter das Zungenband durchtrennen lassen und dann keine Migräne mehr haben. Es gibt
Oh.
ja, es gibt Kinder, die die Beikost ablehnen wegen dem Zungenband, weil sie einfach Picky Eater werden, weil sie gewisse Konsistenzen mit der Zunge gar nicht oder im Mund einfach gewisse Bewegungen nicht machen können und dann Sachen einfach abstoßen. Es gibt viele, viele Studien zu dem Thema.
Okay, danke dir auf jeden Fall.
Gerne, gerne,
So,
gerne.
ich habe jetzt noch meine letzte Frage. Und zwar lautet die: Ich fühle mich bereit für Kind 2. Aber meine Kleine ist erst 15 Monate. Welchen Abstand würdet ihr empfehlen? Da kann ich was zu sagen.
Mach das mal.
Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust vielleicht vorweg. Das eine Herz, das sagt, Man kann es nicht immer unbedingt planen, wann sich ein weiteres Kind dazugesellt, weil es ist ja auch abhängig von vielen Faktoren und am Ende auch so ein bisschen Zufall. Ne? Man versucht es und es klappt gleich oder man versucht es und auf einmal klappt es gar nicht. Also insofern muss man da auch ein bisschen ehrfürchtig sein vor der Natur. Und das, die andere Seite in mir sagt, warum sollte man so früh wieder das nächste wollen? Also einfach nur, weil ich so anstrengend fand, unseren Abstand. Und ich auch gemerkt habe, was das für eine Umstellung ist, sowohl emotional für mich als Mutter als auch für das erstgeborene Kind, das ja sich auch erstmal alles gewöhnen muss, was die Kinder natürlich auch hinbekommen, keine Frage. Aber ich habe mal so ein indisches Sprichwort gehört von einem Freund. Und der hat gesagt, dass der richtige Punkt dann gekommen ist fürs nächste Kind, wenn dein erstes Kind nicht mehr, also wenn es besser reden kann, wenn es sich verbal besser ausdrücken kann dir gegenüber und wenn es, wenn du auch merkst, diese Loslösung ist da im Sinne von, es hängt nicht mehr an deinem Rockzipfel, weil du dann einfach spürst, jetzt ist es fein mit sich und der Umwelt. Ob man die Regel jetzt wieder so anwenden kann, ist eine andere Frage, sicherlich nicht. Aber ich habe schon auch das Gefühl, es gibt ja Eltern, die sagen, wir wollen unbedingt zwei unter zwei. Weil sie sollen miteinander spielen und die sollen eng zusammen sein und tolles Verhältnis haben und kein großer Abstand. Ich finde das immer schwierig, weil 2 unter 2 ist massiv anstrengend. Das raubt so viel Energie. Da geht man die ersten Jahre wirklich durch harte Phasen und am Ende weißt du gar nicht, ob die Geschwister miteinander sich so gut verstehen. Das hat man nie sicher. Das Streit haben Geschwister sowieso und du weißt nicht, ob das die besten Freunde werden. Ich finde es schwierig. Also ich kann es total verstehen, dass man da wieder einen Kinderwunsch hat. Aber ich glaube, man unterschätzt oft auch, was es für einen selbst bedeutet. Der Körper hatte nicht diese Regeneration. Ich habe mal gelesen, man soll mindestens 2 Jahre nach der Geburt warten, damit der Körper wieder, der Frau sich wieder komplett regenerieren kann und bereit ist für das nächste Kind. Das ist jetzt aber auch nur eine Regel, aber für mich hat es gepasst. Und dann ist es eben auch so, wie geht es, stillst du noch? Wie ist der Schlafmangel? Bist du überhaupt in der Lage, dich jetzt um weiteres zu kümmern? Du hast ja dann auch einfach 2 Kinder zu betreuen, die rund um die Uhr was von dir wollen. Bist du dafür bereit? Du musst das erste auch immer ein Stück weit beiseite schieben, weil das Kleinere dich mehr braucht und so. Also das ist, ja, das ist jetzt so meine Sicht. Also ich sage abschließend, bedenke das gut. Überleg dir das wirklich gut, ob das jetzt ein tiefer Wunsch ist. Dieses Bedürfnis, ich brauche jetzt noch ein weiteres Kind, der Wunsch ist so stark. Überleg dir, willst du ein Baby oder willst du ein Kind? Willst du einfach wieder die Babyblase haben oder bist du auch bereit, das Kind zu haben, zu dem es dann auch werden wird, mit all den Anforderungen, die auf dich zukommen?
Wahre Worte.
So, jetzt sag du deine
Ich will
Sicht.
gar nichts dazu sagen, weil ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich will auch keinem damit Angst machen, aber mich hat das in ein Loch gestürzt.
Du hast 2 unter 2, oder?
Ja.
Ja. Okay.
Also ich habe jetzt nicht 2 unter 2, aber ich hatte 2 unter 2.
Ja, genau. Du hattest, genau, vielleicht noch als Begriff, dass wir es
Also wo
erklären.
ich war, mein Sohn war 9 Monate alt, als ich schwanger war.
Genau, wenn man quasi in den ersten 2 Jahren 2 Kinder hat, ne?
Das
Ja.
war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe.
Was heißt dumm? Es war,
Nein, es war wirklich dumm.
war es
Also
bewusst?
für mich war es dumm. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder, der das macht, dumm ist. Für mich in meiner Situation war es dumm. Ich war am Ende. Also ich war die ersten 3 Monate nicht mal. Ich wusste nicht einmal. Ich wusste gar nichts einfach. Ich war einfach verloren. Wie lege ich das Kind schlafen? Was mache ich mit dem anderen Kind? Es schläft nicht. Ich habe einfach zu dritt im Bett geweint. Stundenlang.
Ich
Mein Sohn
verstehe.
hat geweint, meine Tochter hat geweint, ich habe geweint. Was willst du machen? Er war 1,5. Was soll ich ihm sagen? Geh und beschäftige dich selber. Ich muss deine Schwester schlafen legen. Und was macht man dann? Man richtet sich nach dem älteren Kind. Und die Kleine schläft da auf dem Sofa im Eck am Boden in der Federwiege einfach total nicht das, was sie verdient hat. Absolut nicht, weil mein Sohn, der schlief nur auf mir. Und der hat immer diese Nähe bekommen, aber sie überhaupt nicht. Weil du kannst es beiden nicht geben. Mein Sohn, der will spielen, der will auf dem Spielplatz. Ich bin dann um 6, 7 aufgewacht, habe die Kleine geweckt, in die Trage gegeben, bin mit ihm um 7 Uhr im Februar auf dem Spielplatz gestanden. Mit gar keinem Schlaf. Na, du, was willst du machen? Und ich habe mir jedes Mal gedacht, wie dumm bist du eigentlich? Wäre der jetzt 3 oder 4, dann wäre er jetzt im Kindergarten. Oder ich könnte ihm erklären, dass wir jetzt mal puzzeln oder was anderes machen, während ich. Also ich weiß nicht, ich will keinem Angst machen. Ich war auch eine One-Woman-Show, ja, ich war den ganzen Tag alleine zu Hause. Es ist sicher was anderes, wenn man wirklich ein Umfeld hat, was dann da ist, oder Generationshaus, auch etwas Wundervolles, wo zum Beispiel die Großeltern oben wohnen und die jeden Tag kommen und das Kind nehmen, oder wenn das Kind schon in den Kindergarten geht. Das sind alles, sieht die Welt ganz anders aus. Aber meine Situation war einfach nur katastrophal.
Ohne Kindergarten, sage ich ganz ehrlich, das habe ich damals auch gesagt, zu meinem Mann, ohne Kindergarten hätten wir keine weiteren Kinder bekommen.
Ja, du
Wenn ich
wie auch.
echt Angst gehabt hätte, mal abzugeben oder mal was anderes zu machen, außer dauerhaft betreuen und Bedürfnisse erfüllen.
Du existierst einfach als Mensch überhaupt nicht mehr.
Genau,
Davor
und deswegen.
vielleicht auch nicht, aber wenigstens so dazwischen ein paar Minuten, und dann existierst du einfach null. Null. Und
Ja.
zwar für sehr lange Zeit. Wenn du bedürfnisorientiert bist, ja, wenn du nicht den ganzen Tag 24 Stunden den Fernseher offen hast und so, dann, wenn du deinen Kindern ein bisschen was an Qualität mitgeben willst, was Begleitung angeht und Bedürfnisse sehen, dann existierst du einfach nicht mehr, wenn du zwei unter zwei hast. Außer, wie gesagt, du hast Glück und hast zwei Kinder, die sich einfach, ja, sehr anpassen und ruhig sind, aber das ist ja auch eher die Ausnahme, dass man so ruhige Babys hat, die halt, die noch so klein sind und einfach alles mit sich so machen lassen, sage ich mal. Also, ich gebe nur ein Beispiel.
Macht
Wir sind
das.
gegangen, mein Sohn, meine Tochter in der Trage, da war sie 1 Monat alt, das war nämlich an meinem Geburtstag. Ja, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war sie 2 Monate alt, also noch mini. War in der Trage, und ich gehe mit ihm raus und ich sage ihm, erkläre ihm, er ist gerade 1,5 und voll in der Autonomiephase. Und eh high need, ja. Und dann sagt er will auf die Straße, also er sagt es nicht, er will auf die Straße rennen. Und ich sage, bitte nicht. Und normalerweise funktioniert bei meinem Sohn einfach nur in den Arm nehmen und erklären und tragen. Im Notfall. Trotzdem schlägt er wild um sich herum, aber das hätte halt funktioniert. Ich kann ihn aber nicht in den Arm nehmen, weil in dem Moment, wo ich ihn in den Arm nehme, boxt er der Kleinen auf den Kopf, weil sie auch in der Trage ist. Und er mag es nicht, weil er ist jetzt eh gerade frustriert und er will eigentlich seine Mama für sich. Und ich kann ihn nicht in den Arm nehmen, weil er schlägt sie. Ich kann ihn aber auch nicht, ich muss ihn festhalten. Ich noch mit Kaiserschnitt, ja. Ich bin noch 6 Wochen, ist die Entbindung her. Gehe da draußen herum und er rennt auf die Straße. Ich halte ihn am Arm. Ich sage, bitte, bitte geh nicht auf die Straße. Versuche ihm irgendwie zu erklären. Er ist halt noch zu klein. Was willst du mit diesen ganzen Tipps aus Instagram, wenn dein Kind dich nicht versteht? Ja, das hat mich so
Sorry,
aufgeregt in
aber
dem
es ist
Moment.
so.
Ich denke mir so, ich sehe doch deine Gefühle, ich gehe doch auf Augenhöhe. Komm, erklär mir, ich weiß, du willst jetzt auf die Straße gehen, die Autos sind zu schnell, das interessiert dich so sehr, und ich mache schon dieses ganze Prozedere. Er kickt mir ins Gesicht, er schlägt seine Schwester, haut sich auf den Boden, dann hat er sich auf den Boden geworfen, geschrien. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe seinen Fuß festgehalten, damit er nicht weggehen kann, und habe geheult. Mitten auf der Straße. Die Kleine schläft da in der Trage und irgendeine Nachbarin guckt aus dem Fenster und ruft die Polizei, weil sie denkt, ich schlage mein Kind.
Oh Gott.
Dann kommt die Polizei, er heult immer noch am Boden, ich heul auch. Happy Birthday,
Oh, stimmt,
ja, jetzt
ey.
lache ich, aber das war echt schrecklich, und das
Ja,
war jetzt.
reden wir mal drüber lachen jetzt, aber ich kann mir richtig vorstellen, was das für ein Horror gewesen sein
Das
muss.
war so schlimm. Und jetzt kann ich mit meinem Sohn rausgehen. Jetzt kann ich mit ihm rausgehen und habe keine Angst, dass er auf einen Baum klettert und sich runterschmeißt. Aber er ist jetzt halt 3. Das ist eine ganz andere Welt, ja? 1,5 Jahre und 3. Also diese 1, 2 Jahre hätte ich warten können, denke ich mir halt immer wieder.
Ja, ich meine, wenn du das nächste Kind erwartest, bist du ja auch wieder, wenn du schwanger bist, anders sensibel und feinfühlig und empfindlich und Sachen, die dich schneller stören. Du bist sicherlich auch mal gereizter, körperlich auch mal in der Überforderung. Du hast dann nicht immer nur diese Dauergeduld für das erste Kind. Das ist fürs erste Kind dann auch nicht unbedingt leicht, weil du gerade gesagt hast, es kann noch nicht alles so aufnehmen und zurückgeben und braucht so viel Regulation noch von allem, die man in dem Moment selber nicht mehr hat, wenn man selbst so voll ist, als Schwangere oder mit dem kleinen Baby dann im Arm. Es soll jetzt auch kein Anti-Talk werden
Ja, das
gegen
wollte ich, habe ich mir auch gedacht, wie das
schwierige
klingen wird.
Alltagsabstände. Wir wollen ja auch niemandem Angst machen. Wenn du jetzt schwanger bist und du wirst bei zwei unter zwei haben, dann trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ihr schafft das. Ihr schafft das.
Kommt
Ihr
jetzt aber nicht sehr gut. Ich habe
Ja.
jetzt gedacht, wenn ich jetzt anhören würde, was, what the fuck, was labern die zwei da jetzt am Ende her? Das
Ja,
ist
gut, es war ja auch nachgefragt nach unserer Meinung, was wir empfehlen würden. Und wir würden auf jeden Fall empfehlen, aus dem Gröbsten raus zu sein mit dem einen Kind, das man hat, was immer das bedeutet, ob das jetzt bedeutet, dass der Schlaf sich verbessert hat oder dass man Abläufe besser steuern kann und so weiter. Das Gröbste einfach überstanden, dass man dann wieder Raum hat Energie und Ressourcen für ein
Genau,
volles Kind.
das wollte ich gerade sagen. Also wenn jetzt mein Sohn, wenn es umgekehrt wäre, also wenn mein Sohn, meine Tochter ist ein ganz anderes Wesen, ja, von allem. Also wäre sie mein erstes Kind gewesen, wäre es eine ganz andere Ausnahme, also eine ganz andere Ausgangssituation gewesen. Es kommt halt auch wirklich aufs Kind an. Sie ist
Ja.
mit ihren 1,5 Jahren jetzt so selbstständig, die will gar nichts von mir. Nichts. Die will original gewickelt werden, sie bringt mir selbst ihre Windel, legt sich hin und wartet. Also das darf man ja gar nicht laut aussprechen. Und dann geht sie ins Bett, lebt die Decke und sagt, psch, 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 ja, so komm, leg mich jetzt schlafen. Also das ist ein ganz anderes Kind und wäre eine ganz andere Ausgangssituation gewesen. Aber wenn man schon mit dem, so wie du sagst, das Kind, was man gerade hat, bringt einen schon an die Grenzen, dann ist es nicht sehr sinnvoll, noch eins zu machen. Also
Ja, das Sternzeichen deiner Tochter ist halt einfach super. Ich habe es dir
ja,
gesagt.
ist halt, ja, genau. Es ist, ja,
Ich glaube
es
so als
spiegelt ihr
Kind.
Wesen sehr wider. Das
Ja.
kann ich bestätigen. Ich möchte trotzdem noch was sagen. Das kann ich jetzt, mein Mamaherz würde das nicht übers Herz bringen. Ich liebe meine Kinder genauso, wie sie sind. Und ich würde nie jetzt was anders machen. Aber hätte ich einen anderen Abstand gewählt, hätte ich jetzt nicht meine Tochter, muss man jetzt auch dazu sagen. Also so gesehen, passt der Abstand, weil so habe ich meine Tochter bekommen. Aber es ist einfach, ich hätte mir halt ein bisschen so, vielleicht hätte es mir schon geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass es so wird. Weil ich habe es mir halt ganz anders vorgestellt. Und ich wäre vielleicht realistischer an die Sache rangegangen. Hätte mir vielleicht am Anfang mehr Unterstützung geholt. Vor allem die ersten 2, 3 Monate, dass sich vielleicht abwechselnd Familienmitglieder immer wieder vorbeikommen, damit ich ein bisschen reinkomme in die Sache. Ich war halt einfach, zack, die waren da und ich war so, ich mache das alles alleine, ich brauche niemanden, ich bin so cool und so. Einfach nur Bullshit. Also ich hätte es ganz anders, wäre es ganz anders angegangen.
Ja, und wenn du jetzt vielleicht das hier hörst und dein Kind ist 9 Monate alt und ihr habt noch mega Schlafprobleme und du hast jetzt aber den Wunsch nach einem weiteren Kind, dann würdige den Wunsch auf jeden Fall, aber frag dich einfach nochmal, ob du das gerade leisten kannst, ob du es dir wirklich vorstellen kannst, ob du da Ressourcen hast, ob du da Unterstützung hast in deinem Umfeld. Ich finde, all das muss man auch mal realistisch abklopfen, weil Kinderwunsch ist irrational. Ein
Ja.
Kinderwunsch, wenn man einfach bedenkt, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen, ein Kind in der Welt großzuziehen und gut in die Welt zu bringen, sodass man irgendwann sorgenfrei loslassen kann, das ist richtig ein Lebenswerk.
Ja.
Und wenn man dann nochmal sich überlegt, dass man das immer und immer wieder reproduzieren möchte, diese Erfahrung, dann ist sie trotzdem ein irrationaler Wunsch, ist das, den ich total nachvollziehen kann, denn ich habe ja auch Kinderwunsch gehabt. Trotzdem muss man, finde ich, ich würde das immer mit der realistischen Brille beleuchten. Wenn du dann immer noch sagst, für mich passt das und ich will das so, dann ist ja perfekt.
Ja,
Aber wir haben ja
dein
hier,
Glückwunsch.
ja, Glückwunsch im Sinne, ich habe ja in dem Beispiel gesagt, diejenige ist jetzt schon schwanger, dann sage ich trotzdem Glückwunsch, weil es ist ein Wunder. Schwangerschaft ist für mich auch ein Wunder und es ist eine sehr, sehr, sehr einzigartige Erfahrung, das zu durchleben. Trotzdem haben wir jetzt hier einfach nur unsere persönliche Meinung kundgetan. Das muss nicht deine Meinung sein.
Ja,
Nur.
also mir war es nur wichtig, auch die Seite zu beleuchten, weil man hört nur überall 2 unter 2 ist toll, weil sie haben dann einen
Echt?
geringen Altersabstand. Also so habe ich es wahrgenommen. Das ist super.
Okay.
Alle haben gesagt, mach gleich das Nächste, dann hast du es hinter dir und so. Und ich so, ja, stimmt eigentlich, dann habe ich es hinter mir. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin nie gern schwanger gewesen.
Ich
Ich
auch
wollte
nicht.
aber mehrere Kinder und habe mir dann irgendwie auch gedacht, gut, dann bringe ich das auch noch schnell hinter mich. Ja, es geht ganz schnell, so 9 Monate. Dann hatte ich einen Rippenbruch in der zweiten Schwangerschaft, durchgehend, dann hat noch ein Kind, das wund, also
Ja,
war
das
einfach
ist wirklich nicht
alles,
geil.
war echt scheiße, wirklich, ich bin ganz ehrlich. Also,
Ja, okay. Ich habe, glaube ich, einen ganz guten Abstand bei unseren Kindern und trotzdem war es immer hart. Es
ja.
war nicht einfach. Und ich kenne auch Familien, die größeren Altersabstand haben, die auch sagen, es ist knackig. Aber diese Ressourcen und Schlafmangel waren nicht mehr so präsent. Und das hat es einfach leichter gemacht.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt hoffentlich die richtigen Worte gefunden.
Also, ich bezweifle es gerade. Ich wollte es jetzt wirklich nicht so negativ rüberbringen, aber ich wollte einfach ehrlich sein. Das ist meine, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen gerade gebraucht, dass ich das rauslasse.
Dann war es doch dafür gut. Machst du noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage, ja, das knüpft gut an. Rühr, was ist der Unterschied zwischen ADHS und High-Need? Tatsächlich am Anfang nicht viel.
Vielleicht fliegt mir die Tür zu. Fange ich schon mal an zu antworten?
Fang mal an zu antworten, ja. Ich möchte mal, also vorab, Ich bin keine ADHS-Spezialistin, ich bin auch kein Heinit-Kind-Spezialist, ich bin Mama von einem, meiner Meinung nach, Heinit-Kind und ich habe selbst ADHS. Das ist schon mal hilfreich, aber ADHS äußert sich im Erwachsenenalter völlig anders als bei Kindern. Ja, man hört vieles, es ist vererblich und bla bla bla. Was ich ganz wichtig finde, in den Fokus zu rücken, ADHS wird dir niemand bei deinem Kind diagnostizieren, wenn es halt noch ein Kind ist. Also natürlich gibt es Anlaufstellen, aber oft wird es erst im Schulalter genauer angesehen, weil man es davor einfach nicht so klar sagen kann, weil das Verhalten von dem Kind, was nicht ADHS hat, einfach genauso sein kann wie das Verhalten von einem Kind, das ADHS hat. Also uraktiv sein, ungeduldig sein, laut sein, das sind ja alles, ja, Merkmale, aber das kann ja auch jemand haben, der kein ADHS hat. Und viele Kinder sind ungeduldig, und laut und lautstark und sollen sie ja auch sein. Also viele Eltern wollen ja einfach eine Antwort. Die wollen verstehen, wieso sie so überfordert sind. Und das war für mich auch sehr lange so bei meinem Sohn, weil ich es nicht gecheckt habe, warum alle anderen Kinder irgendwie so anders sind als mein Kind. Weil meiner war der lauteste und der wildeste und ich weiß nicht was und hat mich oft an meine Grenzen gebracht und ich wollte einfach so ein Wort dafür, damit ich auch damit irgendwie im Reinen bin oder damit ich irgendwie das verstehen kann. Aber im Endeffekt ändert es einfach nichts an der Tatsache. Es wird professionell niemand bei so einem jungen Kind dir da eine Diagnose stellen, weil es einfach keinen Sinn macht. Und ich frage mich halt auch, was wäre denn anders, wenn du jetzt eine Diagnose hättest? Nix. Du musst ja trotzdem gucken, dass du da jetzt Routinen reinbringst. Also generell bei Kindern, die High-Need sind, die brauchen einfach mehr Begleitung, mehr Routinen, Ruhe. Man muss man halt besser auf die Anzeichen achten, Übermüdung, Überreizung, all diese Dinge. Man muss halt einfach, ich sag immer so, jedes Kind hat einen Liebestank und der wird gefüllt mit Zuneigung und bei Kindern, die halt so nicht high-need sind, ist der auch mal gefüllt und dann kann ist dieses Kind einfach mal längere Zeit zufrieden. Und mit längerer Zeit meine ich vielleicht mal 20 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, was auch immer. Bei einem high-need-Kind ist es irgendwie so, auch ein Liebestank da, aber das hat einfach unten ein Loch. Und du bist die ganze Zeit da. Du musst die ganze Zeit Liebe geben, damit dieser Tank, damit dein Kind zufrieden ist. Und so war es halt für mich. Egal, was ich gemacht habe, es hat einfach nie, nie, nie gereicht. Er war trotzdem in dem Moment, wo ich mich abgewendet habe, unzufrieden.
Ja.
So kann ich es immer sehr gut irgendwie so bildlich beschreiben, wie ich Heinit empfunden habe.
So habe ich es auch im Rahmen meiner Beratungen empfunden und auch im Freundeskreis. Ich habe nur Kinder mit High-Need-Ausprägungen, aber ich habe kein komplettes High-Need-Kind gehabt, glaube ich.
Ja,
Da
was ist
gibt
denn ein komplettes High-Need-Kind, werden sich jetzt viele fragen.
Ja, es gibt ja diese, habe ich auch eine Podcast-Folge zu, da gibt es ja diese Punkte, die man sich mal anschauen kann, wie so eine kleine Liste. Kann man eh nicht diagnostizieren, trotzdem kann man sich orientieren. Und wir haben wenige Punkte erfüllt und es gibt einfach Eltern, die überall einen Check machen und sagen, ja, das ist es, okay. Dann, man weiß es dann auch nur, man kann eh nicht viel gegen machen, außer
Eh,
begleiten.
genau,
Aber
also du musst Geduld haben, und vielleicht ist das auch so ein bisschen. ADHS ist was anderes, ja, da bist du ein neurodivergenter Mensch, dein Gehirn funktioniert anders. Ich würde jetzt ADHS außen vor lassen, weil das kann, auch wenn es ADHS ist, wird dir das halt keiner so früh diagnostizieren. Du könntest ein ADHS-Kind haben, du könntest aber auch nur ein High-Need-Kind haben. Also es ist halt, man kann es nicht beantworten, aber gehen wir mal einfach von High-Need aus. Mein Sohn war auch sehr wild und aktiv und alles. Und eigentlich jetzt rückblickend denke ich mir, es war gar nicht so schlimm. Ich war einfach nur voll.
das wollte ich gerade sagen. Weißt du, was man auch ganz ehrlich sagen muss, wenn Kinder sich nicht gut regulieren? Man muss eigentlich, weil ich dann auch gerade selbst meine Fortbildung mache, man muss da immer allumfassend, ganzheitlich gucken, wie gut regulieren sich denn die Eltern? Denn oft ist ja eine Regulationsstörung nicht nur beim Kind zu suchen,
Genau.
sondern auch, es hören Eltern nicht gern, ich würde es auch nicht gerne hören, aber auch mal zu schauen, was bringen die eigentlich an Baustellen mit? Und wenn die Kommunikation zwischen Kind und Elternteil nicht gelingt, dann liegt es nicht nur am Kind.
Genau, ja, absolut.
Dass du selbst nochmal eingeworfen hast, nichtsdestotrotz ADHS hast du recht, das kann man gar nicht früh diagnostizieren. Ich weiß das, weil wir das in der Familie haben und ich kenne die Fälle und ich habe es beobachtet und mich viel ausgetauscht. Da musst du irgendwann mit deinem Kind mal zum Psychologen, wenn es alt genug ist. Dann dauert es auch eine Weile, bis man das wirklich sagen kann. Und dann heißt es aber auch nicht, dass man dagegen eine Pille kriegt, die das alles kuriert, sondern das ist eine ganz heikle, delikate Angelegenheit, bei der man sich genau überlegen muss, wie man da vorgeht. Und ich denke, jemand, der ADHS hat, der muss Strategien entwickeln und finden, um mit dem Krankheitsbild zu leben. Und es ist sicherlich sehr, sehr schwierig und noch nicht einfach, aber es ist machbar.
Ich würde da gerne ein Profil empfehlen, weil ich es letztens gesehen
Ja.
habe. Psychologisch Hilal, die arbeitet auch mit dem Kids Doc zusammen. Die haben da auch diverse, mehrere Kinderbücher gemacht. Die hat relativ oben in ihrem Feed gerade auch gezeigt, also sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie hat da relativ oben in ihrem Feed aufgezeigt, wie eine ADHS-Diagnostik bei einem Kind abläuft. Weil ich habe es bei einem, ich habe die Erwachsenendiagnostik bekommen, die läuft etwas anders ab, aber das geht auch über 2 Tage. Also es ist nicht so einfach, dass man da hingeht und einen Termin hat. Das geht über mehrere Stunden. Und da hat sie das halt gezeigt, da werden zuerst Kind und Bezugsperson interviewt, so wie du sagst. Da wird geguckt, hey, vielleicht ist es einfach ein Problem innerhalb der Familie und das Kind hat gar nicht ADHS. Da werden Psychotests gemacht, die Lehrkräfte werden informiert, die Erzieher werden informiert, da wird Intelligenztests gemacht mit Diagrammen. Also das ist nichts, was man einfach so jetzt bei einem Zweijährigen diagnostizieren kann. Ja, also sogar ich als Erwachsene musste zu mehreren Therapeuten, zu einer Diagnostikerin, zu einer Psychotherapeutin, zu einem Facharzt für Psychologie, bis wir dann gesagt haben, okay, das ist wahrscheinlich ADHS. Und bei mir war es auch lange gedauert, bis man diese Diagnose auch wirklich hundertprozentig sicher sagen konnte, dass es das ist. Und sogar heute noch sagt man, also mein Facharzt, zu dem ich gegangen bin, Frau Kaya, es könnte auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass Sie im Moment einfach nur überfordert sind, und überarbeitet sind und ich weiß nicht was. Also 100% sicher war der sich dann auch nicht. Es ist nicht so einfach, ja.
Nee, es ist auch oft ein Wechsel aus verschiedenen Bereichen. Also man kann da so unterschiedliche Sachen noch haben, wie du gesagt hast. Deswegen nicht einfach alleine, wenn man das anderthalbjährige Kind gerade anstrengend ist, sagen, es hat ADHS, das wohl
Ja.
nicht, ne? Das
Die Symptome sind halt so, ich sage jetzt mal, so typisch für ein Kind einfach, wie sich ein Kind halt verhält. Und es passt halt einfach mit dem Leid der Eltern, weil da steht da, okay, unruhiges Kind kann nicht still sitzen und so. Und dann denken sich, oh, ja, mein Kind hat ADHS. Nein.
Ein
Nein.
Kind muss gar nicht still sitzen
Genau.
können.
Kinder sind nicht dafür gemacht, dass sie still sitzen.
Sie rennen, dass sie laufen, akzeptieren, dass sie Bewegungsdrang haben. Das ist
Dass
wichtig.
sie ihre Gefühle auch kommunizieren und nicht so fake sind, wie halt die Erwachsenenwelt, wo dir jeder ins Gesicht lacht und du wenig Stress hast, aber hintenrum alles kommt. Das Kind sagt halt ins Gesicht, dass es dich gerade scheiße findet. Und damit muss man halt irgendwie umgehen lernen. Und das heißt nicht, dass dein Kind jetzt ADHS hat. High-Need, ich sage jetzt immer so, High-Need ist, jedes Kind ist eigentlich High-Need, nur dieses High-Need-Verhalten ist halt, es ist extremer. Wenn jetzt das Kind, was nicht High-Need ist, sagt, oh, ich wollte den Knopf drücken, im Aufzug, ja, das ist ja so ein typischer Fehler, den ich mache. Ich komme auf die Idee, selbst den Knopf zu drücken. Und wenn du jetzt ein Kind hast, wenn ich jetzt meine Tochter ansehe, die macht dann so und ist halt kurz beleidigt, aber mein Sohn, das ist eine Eskalation, das dauert eine Stunde, bis wir den wieder runterbringen von seinen Gefühlen. Das ist so für mich ein bisschen der Unterschied. Es nervt beide Kinder, aber das eine Kind äußert es einfach viel intensiver. Und das nagt natürlich dann irgendwann an den Eltern, wenn jede Kleinigkeit so ausartet. Aber eigentlich ist jedes Kind High Need, jedes Kind hat Bedürfnisse. Nur
Absolut.
äußert das halt jedes Kind anders.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja. Jetzt
Gut.
haben wir einiges besprochen.
Ja, ich habe auch keine Fragen mehr, die ich jetzt vorlesen könnte, weil sonst würden wir nie fertig werden. Wenn du auch keine Fragen mehr hast, dann würde ich an der Stelle sagen, dass wir, glaube ich, eine coole Runde zusammengestellt haben.
Ja, das war ein guter Mix.
Und wir haben mal wieder vergessen, am Anfang der Podcast-Folge darauf hinzuweisen. Hat man
Uns
uns
zu
abonniert.
abonnieren und eine gute Bewertung zu lassen, auch
Sehr
wenn
gute
sie nicht so gut
Bewertung.
war. Eine
Und
sehr gute Bewertung, genau.
ja, eine sehr gute Bewertung. Ja, wir sollten das einfach professioneller machen.
Es wird wahrscheinlich jedes Mal so sein, dass wir es am Ende machen, weil wir zu euphorisch sind immer am Anfang. Aber egal, wer da ist, ist da. Wir freuen uns, bedanken uns auf alle Fälle, dass ihr heute reingehört habt und ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Tag.
Das wünsche ich auch. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr das hört. Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.